Ich lese uns den Predigttext aus 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 9 aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Lade euch ein, mitzulesen. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Ein makelloses Erbe hält er im Himmel für euch bereit, das nie vergehen wird und seinen Wert nie verliert. Und weil ihr an ihn glaubt, bewahrt euch Gott in seiner Macht für die Rettung, die schon vorbereitet ist, um dann in der letzten Zeit offenbar zu werden. Darüber freut ihr euch, obwohl ihr jetzt für kurze Zeit ganz unterschiedlichen Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durch das Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbaren wird, wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Ihn liebt ihr ja, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht. Und jubelt in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude. So werdet ihr das Ziel eures Glaubens und Lebens erreichen, das endgültige Gerettetsein.
Ihr Lieben, wir machen heute weiter in unserer Reihe durch den 1. Petrusbrief. Fremdsein, Glauben in einer postchristlichen Gesellschaft. Und bevor wir in den Text einsteigen, den die Patricia uns eben gelesen hat, würde ich euch gerne in eine Situation mit hineinnehmen, die ein sehr guter Freund vor einigen Jahren erlebt hat. Um 2019 herum beschloss besagter Freund, an einen Ort zu ziehen, wo das Evangelium von Jesus Christus bitter nötig ist. Also ein Ort, wo Gott gebraucht wird, ein Ort der Gottesferne, ein Missionsort. Er hatte da gerade seine Bibelschule beendet und er hatte das Gefühl, dass Gott von ihm möchte, dass er an so einen Ort zieht, dort wohnt und unseren Gott verkündigt. Und er war bereit dafür, er war bereit für die Mission. Also fing er an, sich vorzubereiten, hat Nachforschungen angestellt, hat gebetet und nach so einem Ort gesucht. Und er hat diesen Ort tatsächlich gefunden. Also hat er seine 7 Sachen gepackt und ist nach Berlin gezogen. Und es mag sich für manche von euch jetzt vielleicht seltsam anhören, aber es ist tatsächlich so. Deutschland ist mittlerweile ein Missionsland. Sprich, Missionare aus anderen Teilen der Welt kommen nach Deutschland, um uns Deutsche wieder mit dem Evangelium zu erreichen. Und Berlin ist scheinbar der Gipfel der Gottlosigkeit. Das bestätigt sich auch, als mein Freund dann dorthin gezogen ist. Er war überwältigt von der Pluralität, also der Vielfältigkeit dort. Und ich meine damit nicht die Vielfalt der Menschen, sondern eher die Vielfältigkeit der Meinungen, der Lebens- und Werteeinstellung. Es ist im Prinzip alles vorhanden. Jegliche Philosophie und Weltanschauung. Alles, nur gefühlt das Christentum nicht. Stand jetzt sind weniger als 15% aller Berliner irgendwie Teil einer Kirche. Und da sind alle Kirchen mit dabei, auch die beiden Großkirchen. Wenn wir da ausrechnen müssten, wie viele genau mit Jesus unterwegs wären, dann würde die Zahl nochmal deutlich, deutlich geringer ausfallen. Berlin ist besonders plural und postreligiös. Aber das war noch nicht mal das, was ihn groß überrascht hat. Das, was ihn wirklich schockiert hat, ist, dass es dort eine gewisse negative Grundstimmung dem Christentum gegenüber gibt. Es ist im Prinzip so plural, dass du freudig alles sein kannst, was du möchtest, nur halt nicht Christ. Und ich erzähle uns das alles, weil Berlin den Takt in unserem Land vorgibt. Politisch, kulturell und auch gesellschaftlich. Berlin ist der Vorreiter für jegliche Entwicklung, die wir hier in unserem Land erleben. Und das, was mein Freund vor einigen Jahren in Berlin erlebt hat, ist mittlerweile auch bei uns in unserer überschaubaren Südpfalz angekommen. Sicherlich nicht in diesen Ausmaßen, keine Frage. Aber doch ist es hier. Du und ich, auch hier in unserem schönen Landau, wir leben als Christen, wenn du Christ bist, in einer unchristlichen Gesellschaft. Deswegen heißt diese Reihe auch Glauben in einer postchristlichen Zeit. Post heißt, ist Latein und bedeutet einfach nur nach. Also Glauben in einer nachchristlichen Zeit, einer Kultur, die nach dem Christentum kam. Und diese Tatsache, dass wir in so einer Kultur leben, verbindet uns mit den ersten und originalen Empfängern des ersten Petrusbriefs. Sie lebten auch in einer unchristlichen Kultur, allerdings einer Kultur, die vor dem Christentum kam. Deswegen nennt Petrus sie Fremde, die unter ihren eigenen Landsleuten leben. Und die Verse, über die wir heute nachdenken wollen, sollten den Menschen damals eine Perspektive für ihr Leben in dieser Umgebung geben. Genauer gesagt möchte dieser Text für heute uns drei Perspektiven zeigen. Zuerst möchte er uns unsere Hoffnung zeigen. Dann möchte er uns auf die Herausforderung hinweisen. Und letztendlich möchte er uns Freude schenken. Das ist mal unser Fahrplan für heute. Hoffnung, Herausforderung und Freude. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, Hoffnung. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag sie gerne mit mir auf. 1. Petrus 1, wenn du keine dabei hast, aber gerne eine hättest. Wir haben hinten eine Station, kannst gerne aufstehen und dir da kurz eine Bibel holen. Ansonsten lies gerne hier vorne mit mir mit. Ich fange ab Vers 3 an. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Wir befinden uns hier noch recht am Anfang in diesem Brief. Zuerst begrüßt Petrus die Gemeinden und dann ist das Erste, was er macht, ihnen zuzusprechen, zu versichern, dass es Hoffnung für sie gibt. Warum macht er das? Nur um das zu verstehen, müssen wir ein bisschen besser die Situation greifen, in der die Gemeinden sich befunden haben. Petrus hat diesen Brief ungefähr in der ersten Hälfte der 60er Jahre nach Christus schreiben lassen. Und zu dieser Zeit haben die Gemeinden in Kleinasien Verfolgung erlebt. Wir wissen nicht genau, welche Verfolgung es war. Höchstwahrscheinlich war es keine staatlich organisierte, sondern eher eine gesellschaftliche. Im Verlauf des Textes erfahren wir, dass schlecht über sie geredet wird. Man bezeichnet sie als schlechte Menschen oder als Übeltäter. Sie werden als staatsfeindlich wahrgenommen, weil sie sich nicht an heidnischen Kulten, am Kaiserkult oder an irgendwelchen Festen beteiligt haben. Also sie wurden diskriminiert und ausgegrenzt. Und das Erste, was Petrus macht, ist nicht seine Anteilnahme oder sein Mitleid zu bekunden. Er sucht sich auch nicht nach Lösungen für ihre Probleme aus, er analysiert ihr Problem gar nicht. Das Erste, was er macht, ist ihnen zuzusprechen und sie daran zu erinnern, was wirklich wichtig ist. Nämlich, dass es eine Hoffnung für sie gibt. Und nicht einfach nur irgendeine Hoffnung. Er sagt nicht, ja, hoffentlich ist es bald rum und dann ist alles wieder gut. Sondern er bezieht diese Hoffnung auf zwei zentrale Dinge. Zwei Dinge, die sie als Christen sehr gut kennen sollten. Schaut nochmal mit mir rein, Vers 3. Erstens, er bezieht es auf die Auferstehung von Jesus Christus von den Toten. Also, ihre Hoffnung ist genauso real und lebendig wie die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist. Und zweitens, er bezieht es auf unsere Wiedergeburt. Weil Christus auferstanden ist, können auch du und ich zu neuen Menschen werden. Das meint die Bibel mit dem Wort Wiedergeburt. Deswegen auch eine lebendige Hoffnung. Wenn mal jemand tot gewesen ist und dann plötzlich wieder lebt, lebendiger kann es nicht sein. Also es ist einfach nicht einfach nur ein poetisches Bild, mit dem er versucht, die Leute zu trösten, sondern er verbindet es mit der lebendigsten Realität, die sie als Christen haben. Jesu Auferstehung und ihre eigene Auferstehung. Und ein Vers weiter beschreibt er dann, wie genau diese Hoffnung aussieht. Vers 4. Ein makelloses Erbe hält er im Himmel für euch bereit, das nie vergehen wird und seinen Wert nie verliert. Die Definition von Hoffnung ist ja eigentlich nur Vertrauen auf die Zukunft. Vertrauen auf das, was in der Zukunft kommen wird. Und Petrus lenkt ihren Blick ganz bewusst auf ihre Zukunft. Und ihre Zukunft ist nicht geprägt von gegenwärtigen Herausforderungen, sondern sie ist sicher. Sicher an einem Ort, den Gott für sie vorbereitet hat. Die Ewigkeit. Bevor Petrus anfängt, sich mit ihren Problemen zu befassen, bevor er auch nur irgendwelche Lösungsvorschläge liefert, erinnert er die Gemeinden in Kleinasien an diese unerschütterliche Wahrheit. Es gibt eine lebendige Hoffnung für sie. Beziehen wir das Ganze jetzt mal auf uns, auf dich und mich im Jahre 2025. Und obwohl diese Zeilen uralt sind, ist es tatsächlich recht simpel. Denn es gibt keine andere Kultur, die unserer jetzigen Kultur hier so ähnelt wie die griechisch-römische Epoche. Im Westen gibt es aktuell eine Romantisierung der Antike, so als ob sie das größte Gut mit sich gebracht hat. Und das fing nicht nur bei uns an, sondern lange vor uns. In der Aufklärung ging das Ganze los. Die Denker der Aufklärung wollten die antiken Ideale und Werte wieder zurück in die Bevölkerung bringen. Und das Ganze ging so weit, dass man sogar versucht hat, Rom wieder zu erbauen. Wenn du mal in den USA warst, ein Teil der USA ist nach dem Vorbild antiker griechischer Architektur erbaut worden. Das hat nicht ganz geklappt. Und doch wurde das Denken sehr stark in diese Richtung gebracht. Es gibt keine Kultur, die, was das Denken angeht, unserer Kultur so ähnelt wie die griechisch-römische Epoche. Und es gab keine Kultur, die so konträr zum christlichen Glauben stand wie die griechisch-römische. Das bedeutet, du und ich erleben recht ähnliche Herausforderungen wie die Menschen damals. Und ich sage ganz bewusst ähnlich und nicht gleich, weil es einen gewaltigen Unterschied gibt. Sie wurden verfolgt, wir nicht. Ich sage das jetzt einfach mal so vorsichtig. Es gibt Menschen, die würden tatsächlich auch in unserer Zeit schon von Verfolgung sprechen. Ich glaube, das haut nicht ganz hin und ich glaube, das würde dem Wort, aber auch dem Zustand, in dem verfolgte Geschwister von uns leben, überhaupt nicht gerecht werden. Dennoch muss man so fair sein und zugeben, dass sich gewisse Entwicklungen wohl dahin neigen, dass das Leben als Christ möglicherweise auch irgendwann bei uns so aussehen könnte. Dennoch leben wir als Christen in einem freien Land und können unseren Glauben frei ausleben und ich bin dankbar dafür. Trotz allem spüren wir auch jetzt schon gewisse Vorläufe davon. Und inmitten dieser herausfordernden und manchmal so komplexen Kultur brauchen wir genau das Gleiche wie die Empfänger des originalen ersten Petrusbriefes. Wir brauchen eine Erinnerung daran, was genau unsere Hoffnung ist. Und unsere Hoffnung liegt nicht in irgendwelchen irdischen Dingen. Sie liegt auch nicht darin, dass du oder ich oder irgendein anderer Mensch etwas tun kann. Unsere Hoffnung liegt nicht darin, dass der Frieden in Israel bleibt. Wäre es wünschenswert? Absolut. Aber darin liegt nicht unsere Hoffnung. Sie liegt auch nicht darin, dass Trump aus dem Nahen Osten in die Ukraine marschiert und dort versucht, Frieden zu stiften. Auch das würde ich mir wünschen. Aber es ist nicht unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung liegt nicht darin, dass Partei X mehr Stimmen bekommt. Sie liegt nicht darin, dass wir die Migration besser hinbekommen und auch nicht darin, dass Hamburg seine Klimaziele aktualisiert hat. Alles schön und gut. Aber das ist nicht unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung liegt ausschließlich darin, dass dieser Gott gestorben und wieder auferstanden ist. Und in ihm können du und ich auch neues Leben haben. Und unsere Zukunft ist sicher bei ihm. Bevor wir uns auf unsere Kultur schmeißen und uns darüber nachdenken, was genau sie tut oder auch nicht, brauchen wir eine Erinnerung an diese unerschütterliche Wahrheit. Ganz gleich, was kommt, unsere Hoffnung liegt darin verborgen und in sonst nichts. Wenn das jetzt klar ist, können wir uns mal an unsere Kultur heranwagen. Und damit kommen wir mal zu unserem zweiten Punkt, die Herausforderung. Geh gerne weiter mit mir im Text ab Vers 6. Darüber freut ihr euch, obwohl ihr jetzt für kurze Zeit ganz unterschiedlichen Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht. Petrus widmet sich nun den Schwierigkeiten, die sie haben. Und ganz allgemein gesagt, bringt das menschliche Leben schon genug Schwierigkeiten mit. Das muss ich euch nicht sagen, das ist so. Leid, Zerbruch und Angst ist gefühlt allgegenwärtig da. Und dennoch würde ich die Punkte für heute gerne mal außen vor lassen und mich nur auf die Herausforderungen innerhalb unserer Kultur konzentrieren, weil das halt der Kontext dieses Textes ist. Für Petrus ist jedenfalls klar, dass Christen in so einem Umfeld auf unterschiedliche Schwierigkeiten stoßen müssten. Und damals war es in erster Linie Anfeindungen und Diskriminierung. Und die Frage für uns ist, wie genau sehen die Herausforderungen für dich und mich heute, hier und jetzt aus? Und es ist gar nicht so leicht zu beschreiben. Ich habe lange überlegt, wie genau ich es beschreiben soll, habe immer wieder hin und her geschaut und Sachen gelöscht und bin dann darauf gekommen, oder besser gesagt, habe mich dafür entschieden, nicht meine eigenen Worte zu verwenden, sondern einfach die Worte von jemand anderem zu nehmen. Nämlich die Worte eines deutlich klügeren Menschen. Nämlich die Worte von G.K. Chesterton. Chesterton lebte vor ungefähr 100 Jahren und er war ein britischer Denker und Autor. Und er war bekannt dafür, dass er seine eigene Gesellschaft immer wieder messerscharf analysiert hat. Und in einem seiner Bücher gibt er eine Prognose ab, wohin der Westen sich irgendwann mal entwickeln wird. Und seine Prognose sieht wie folgt aus. Ich lese es euch mal vor. Wir werden bald in einer Welt leben, in der ein Mensch ausgelacht oder zum Schweigen gebracht wird, nur weil er sagt, dass 2 und 2 4 ergibt. In der wütende Proteste gegen jemanden aufsteigen, der behauptet, Kühe hätten Hörner. In der man das Ketzerische sieht, wenn jemand ein Dreieck als dreiseitige Figur bezeichnet und in der man einen Mann hinrichten würde, weil er die Menge damit verwirrt, dass das Gras grün ist. Das beschreibt diese Kultur schon unfassbar gut. Und denkt dran, er hat es vor über 100 Jahren geschrieben. Er beschreibt eine Welt, in der offensichtliche Wahrheiten nicht mehr selbstverständlich sind. Nicht, weil sie falsch geworden sind, sondern weil die gesellschaftliche Stimmung sie einfach nicht mehr annehmen möchte. Er zeichnet ein Bild von einer Kultur, die so sehr von Ideologie, Empörung und Relativismus bestimmt ist, dass die einfachsten Wahrheiten plötzlich als provokant oder gefährlich gelten. Fakten werden durch Meinheiten ersetzt, Emotionen entscheiden Wahrheiten. Und wer etwas öffentlich ausspricht, riskiert als intolerant oder engstirnig zu gelten. Und nur damit ihr mich richtig versteht, das ist nicht nur auf eine Strömung dieser Kultur zugeschnitten, sondern es ist fast alles so. Und die Herausforderung als Jünger Christi für uns ist, in dieser verwirrenden Umgebung Jesus treu nachzufolgen. Und das, Freunde, ist gar nicht so leicht. Gehen wir nochmal zurück zu meinem Freund aus Berlin. Vor einiger Zeit hatte ich ein Gespräch mit ihm und er hat mir gesagt, dass er an einem Punkt angekommen ist, dass er da eigentlich gar nicht mehr leben will. Und der Hauptgrund dafür ist, weil es so schwierig ist. Ständig muss er aufpassen, wie er was sagt und vor allem, wo er was sagt. Und da geht es gar nicht um hochpolarisierende Dinge, sondern eigentlich nur um banale Dinge, die er für sich als freier Mensch so sieht. Und auch wenn es immer noch einen Unterschied gibt zwischen Berlin und Landau, glaube ich, dass auch wir hier das ganz gut kennen. Auch wir überlegen uns ganz genau, wo wir welche Dinge sagen. Vor allem, was wir sagen. Wir schauen, wie wir uns in unserem Freundeskreis artikulieren oder im Kollegium. Geschweige denn, ob wir für die Sachen tatsächlich einstehen. Und das führt letztendlich dazu, dass wir uns vermehrt mit unseren Überzeugungen zurückziehen. Immer weiter zurückziehen, einfach alles hinnehmen und gut ist. Und das Resultat des Ganzen ist, dass alles um uns herum für uns einfach nur noch normal wird. Es wird Normalität. Das Problem daran ist nur, sind wir dann immer noch Fremde? Für Petrus ist es ziemlich klar, dass Christen, die in einer unchristlichen Gesellschaft leben, sich fremd fühlen sollten. Fühlen wir uns fremd? Irgendwie nicht, oder? Ich meine, klar, uns ist bewusst, dass wir gewisse Dinge anders sehen als die Kultur und wahrscheinlich vertreten wir auch für uns gewisse Dinge anders, aber wirklich fremd fühlen wir uns nicht, oder? Und ich denke, das liegt daran, dass man die Dinge halt über Jahre hinweg einfach hingenommen hat, seine eigene Meinung runtergeschluckt hat und man hat sich daran gewöhnt. Kurz gesagt, und das ist jetzt wahrscheinlich nicht für alle, aber für viele von uns, eigentlich fühlen wir uns gar nicht mehr so fremd, sondern sogar ziemlich zu Hause. Und das ist wahrscheinlich auch irgendwie normal so, denn schließlich ist es ja unser Zuhause. Wir leben ja hier. Und unsere Kultur hat ja nicht nur Schattenseiten, überhaupt nicht. Ich liebe unsere Kultur, ich liebe all den Fortschritt und die Möglichkeiten, die sie uns bietet. Und wir dürfen die Sachen ja auch genießen. Das hat im Übrigen auch Jesus getan. Jesus lebte tief verwurzelt in seiner Gesellschaft. Er saß mit den Sündern zusammen, aß, trank und feierte mit ihnen. Jesus war sehr integriert in seiner Gesellschaft. Aber es ist nur die eine Seite der Medaille. Denn auf der anderen sehen wir, dass er sich ganz bewusst, wirklich ganz bewusst, eben auch mal nicht anpasst. Dass er den Leuten sehr direkt sagt, was aus seiner Sicht falsch ist. Auch wenn es mal unbequem ist. Jesus lebte in seiner Kultur. Aber er war seinem Glauben trotzdem uneingeschränkt treu. Jesus war Freund und Fremder zugleich. Und die Herausforderung für dein und mein Leben in dieser Zeit ist, dass wir als Jünger Jesu lernen, ebenfalls Freunde zu sein, aber dann doch ganz klar auch Fremde. Und was sagt es über dein und mein Leben aus, wenn wir diese Spannung gar nicht mehr kennen? Ich habe das Gefühl, dass wenn wir in unserer Gemeinde versammelt sind, dann ist es sehr leicht zu sagen, ja, die da draußen und die hier. Aber wenn wir diese Räumlichkeiten verlassen, rausgehen, dann verschwinden wir einfach nur in unserer Kultur. Und werte das bitte nicht als Angriff oder als irgendeine Art von Anklage. Ich predige das in erster Linie zu mir selbst. Ich bin absolut Kind meiner Zeit. Und mir ist bewusst, dass hier ein Haufen Leute sitzen, die das anders leben oder zumindest anders leben wollen. Und doch glaube ich, dass es dieses Phänomen des modernen Christen schon irgendwie beschreibt. Ben Sixsmith, das ist wieder ein Brite, ein Atheist, und er hat sich Zeit seines Lebens, er ist Journalist, hat sich Zeit seines Lebens mit den Themen Glauben und Kultur beschäftigt, im Besonderen mit dem Christentum. Atheist, aber irgendwie findet er uns spannend. Und er kommentiert regelmäßig in unterschiedlichen Zeitungen über Themen Glauben und Kultur. Und er hat versucht, mal dieses Phänomen des modernen Christen zusammenzufassen. Und ich glaube, er beschreibt es unfassbar gut. Ich lese es euch mal vor. In unserer Mainstream-Kultur gibt es Berühmtheiten, Mode, Musik, politischer Aktivismus und eine Botschaft der Selbstliebe. Und das alles mit einem Hauch von Christentum. Der Trend mit einem Hauch von Christentum ist quer durch die westliche Welt zu beobachten. Wenn das Christentum also nur ein unwesentlicher Zusatz ist, warum sollte man dann Christ werden? Ich bin nicht religiös, also steht es mir nicht zu, den Christen vorzuschreiben, was sie glauben sollen und was nicht. Aber wenn jemand einen Glauben hat, dem es sich lohnt zu folgen, sollte ich mich eigentlich unwohl fühlen, wenn ich das nicht tue. Wenn die Christen allerdings 90% meines Lebensstils und meiner Werte teilen, dann gibt es nichts besonders Inspirierendes an ihnen. Anstatt mich dazu zu bringen, mehr wie sie zu werden, sieht es eher so aus, als wollten sie mehr wie ich werden. Wenn Christen 90% meines Lebensstils haben, dann gibt es nichts Inspirierendes an ihnen. Das sitzt. Wenn wir ehrlich sind, dann beschreibt es uns an manchen Stellen schon unfassbar gut. Die Herausforderung für dich und mich in dieser manchmal so verwirrenden Umgebung ist, dass wir durch unser Leben laufen, durch unsere Stadt laufen und die Leute um uns herum, selbst die wirklich eng an uns dran sind, gar nicht checken, dass wir an so vielen Stellen wirklich anders ticken. Wenn deine Überzeugung und deine Weltanschauung nahtlos in unserer Kultur aufgehen, dann ist das ein Indikator dafür, dass wahrscheinlich irgendetwas wirklich falsch läuft. Petrus schreibt hier in Vers 7, doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren. Und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durch Feuer geprüft wird. Also durch diese Herausforderung hindurch soll unser Glaube oder soll der Wert unseres Glaubens gezeigt werden. Und welchen Wert hat dein Glauben, wenn er nicht mal durch irgendwelche Prüfungen gehen muss? Und nochmal, kein Vorwurf, das gilt genauso mir wie dir. In den nächsten Wochen wollen wir gemeinsam Schritt für Schritt aus diesem Brief heraus lernen, wie genau wir Freund und Fremder zugleich sein können, wie genau wir besser nach dem Vorbild Jesu in unserer Kultur leben können. Für heute bleibt uns aber nur noch diese paradoxe Behauptung aus unserem Text, dass all das, diese ganzen Herausforderungen, unter anderem dazu da sind, um uns Freude zu schenken. Hört sich seltsam an, aber es steht so da. Und damit landen wir mal bei unserem letzten Punkt, Freude. Lesen wir nochmal Vers 6. Darüber freut ihr euch, obwohl ihr jetzt für kurze Zeit ganz unterschiedlichen Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht. Darüber sollen sie sich freuen. Und dann geht es in Vers 8 weiter. Ihn liebt ihr ja, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht. Und jubelt in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude. So werdet ihr das Ziel eures Glaubens erreichen, eure endgültige Rettung. Petrus behauptet, dass durch diese Herausforderungen in unserem Leben, durch die Prüfungen, letztendlich Freude kommen soll. Und diese Freude soll uns so lange begleiten, bis wir bei ihm in der Ewigkeit angekommen sind. Wie soll das gehen? Ich habe euch jetzt nur einen Teil der Herausforderung genannt und ihr seht nicht sehr freudig aus, wenn ich das mal so sagen kann. Also, wie wird aus Prüfungen, aus Herausforderungen Freude? Nun, eine erste Antwort kriegen wir in Vers 5. Dort heißt es, und weil ihr an ihn glaubt, bewahrt euch Gott in seiner Macht für die Rettung, die schon vorbereitet ist, um dann in der letzten Zeit offenbart zu werden. Versteht ihr? Jeder von uns lebt in dieser Welt und jeder von uns wird darin scheitern, Jesus treu nachzufolgen. Ausnahmslos jeder. Nicht nur die Jungen, die besessen sind, oder das heißt besessen, sorry, falsches Wort, aber so integriert sind in unserer Kultur, sondern alle, auch die Alten. Wir alle werden scheitern. Wir alle werden untreu sein. Und die großartige Nachricht für dich und mich heute Morgen ist, dass Gott uns dennoch bewahrt. Er schaut, dass wir nicht nach rechts und links abfallen, sondern dass wir geradeaus weitergehen. Er behält uns bei sich. Gott bewahrt uns. Und darüber, Freunde, sollten wir uns freuen. Aber das ist noch nicht alles. Denn Gott macht noch viel, viel mehr. Wenn wir uns mal den gesamten Text anschauen, Verse 1 bis 9, dann stellen wir fest, dass wir als Menschen praktisch gar nichts tun. Wir sind überhaupt nicht die Handelnden. Gott dagegen ist kontinuierlich am Handeln. Die ganze Zeit. Das Einzige, was wir tun, ist zu glauben. Ich habe euch mal eine kurze Übersicht mitgebracht, damit ihr es da seht. Es fängt in Vers 2 an. Gott erwählt und macht euch heilig. Also nicht du hast dich für Gott entschieden, Gott hat sich für dich entschieden. Und er bleibt dabei, er entwickelt dich, er verändert dich. Und dann Vers 3, da geht es weiter. Du wurdest wiedergeboren, du wurdest zu einem neuen Menschen gemacht. Und er hat dir eine neue und lebendige Hoffnung geschenkt, nämlich ein vollkommenes Erbe bei ihm in der Ewigkeit. Und dann geht es weiter, nächste Folie, Vers 5. Während du unterwegs bist, bewahrt Gott dich in seiner Macht. Er bewahrt diese Rettung. Und zwar so lange, bis du endlich bei ihm bist, bis du endgültig gerettet bist. In diesem Text findest du eigentlich komprimiert das gesamte christliche Leben. Es fängt damit an, dass Gott dich schon vor Grundlegung der Welt gesehen hat. Und er hat dich gesehen und hat gesagt, du bist mein. Und damit du endgültig sein werden kannst, kam Jesus, starb und stand wieder auf und hat dir dadurch eine lebendige Hoffnung geschenkt. Und diese Hoffnung ist, dass du genauso wie er auferstehen kannst. Und du lebst darin und du hast, die Hoffnung ist, dass du irgendwann bei ihm ankommen wirst. Und während du unterwegs bist, wirst du nicht immer so leben, wie ein wiedergeborener Mensch leben sollte. Du wirst scheitern, du wirst Fehler machen, du wirst sündigen, die Sünde wird immer wieder in deinem Leben zucken. Und doch bewahrt dich unser Gott auf diesem Weg, bis du letztendlich bei ihm angekommen bist. Das Einzige, was du tust, ist zu glauben. Den Rest macht Gott. Das sagt uns unser Text. Und das soll uns etwas klar machen, nämlich, dass er es im Griff hat. Dass er all das im Griff hat, nicht nur dich, er hat diese Welt im Griff, er hat es im Griff. Er wirkt, er trägt und er wird alles zu einem guten Ende bringen. Gott handelt. Das Einzige, was du tust, ist daran zu glauben. Und was ist das Resultat des Ganzen? Also wohin führt uns als Menschen das? Freude. Echte Freude darüber, dass dieser Gott all das für uns tut. Das heißt, wenn du in der nächsten Woche merkst, dass schon am Montag dein Glaube wieder hinten dran gestellt wurde, dann ist es in erster Linie nicht okay. Aber erinnere dich daran, dieser Gott wird dich bewahren. Also komm zu ihm und freue dich daran. Wenn du wegen deiner Meinungen gemieden wirst, dann erinnere dich daran, dass du stattdessen von Gott angenommen wirst und freue dich darüber. Wenn du bei all diesen Nachrichten, die auf uns einprasseln, wieder Zukunftsängste bekommst, dann mach dir bewusst, Gott hat es in der Hand. Er hat es begonnen, er wird es zu Ende bringen und er nimmt mich mit, bis ich irgendwann bei ihm bin. Meine Zukunft ist sicher. Das ist Evangelium für unser Leben, ihr Lieben. Und darüber sollten wir uns freuen. Ich würde diese Predigt gerne beenden, indem ich euch von den Sunday Assembly erzähle. Die Sunday Assembly, zu Deutsch die Sonntagsversammlung, ist eine Gemeinschaft oder Gemeinde, die im Jahre 2013 in London gegründet wurde. Und seit 2013 treffen sie sich dort, einen Haufen von Menschen, und sie treffen sich Sonntag für Sonntag, singen miteinander, hören eine erbauliche Rede und es gibt auch Informationen, was sonst noch in der Gemeinschaft so abläuft. Und das Ganze ist nicht nur am Sonntag da, sondern auch in der Woche. Es gibt Hauskreise, also kleine Gruppen, wo sie sich versammeln, um enger Gemeinschaft miteinander zu haben. Es sieht so aus wie eine ganz normale Kirche, nur dass es halt keine Kirche ist, weil es ist eine Versammlung von Atheisten. Das ganze Ding wurde von zwei Komikern gegründet, beides Atheisten, und die fanden die Idee von Kirche richtig gut. Es hat ihnen nur nicht gepasst, dass Gott da so eine zentrale Rolle eingenommen hat. Also haben sie ihn einfach rausgenommen und die Struktur und die Abläufe einer Kirche einfach beibehalten. Und das Ding ging durch die Decke. Immer mehr Menschen kamen dazu. Aktuell gibt es 150 Standorte der Sunday Assembly weltweit. Menschen wollen Teil von sowas sein. Menschen wollen an einem Ort sein, wo sie Liebe, wo sie Freude, wo sie Tiefgang erleben. Und sie wollen Woche für Woche darin gegründet sein, nur sie wollen Gott nicht dafür haben. Sie wollen die Welt verändern, aber Gott brauchen sie dafür nicht. Es ist, wenn du so willst, eine postchristliche Kirche. Und es ging eine Zeit lang wirklich gut, bis vor ein paar Jahren plötzlich haufenweise Leute diese Gemeinschaft verlassen haben. Sie sind von über 400 Standorten auf 150 runtergeschrumpft. Und es war dann so viel, dass man angefangen hat, Nachforschungen zu erstellen. Okay, woran liegt es, dass so viele Leute wieder rausgehen? Und man hat die einzelnen Menschen befragt und sehr, sehr oft hat sich eine Antwort wiederholt. Nämlich, die Sunday Assembly konnten mir alles geben. Freundschaft, Spaß und auch Tiefe. Sie konnten mir alles geben, außer Hoffnung. Sie konnten mir keine Hoffnung geben, als mein Kind erkrankt ist. Sie konnten mir keine Hoffnung geben, als mein Partner gestorben ist. Sie konnten mir keine Hoffnung geben, als ich meinen Job verloren habe. Sie konnten mir nicht garantieren, dass meine Zukunft, komme was wolle, wirklich gut ist. Denn diese Hoffnung, ihr Lieben, kann nur einer geben. Und genau deswegen liegt unsere Hoffnung nicht in irgendwelchen irdischen Dingen. Sie liegt nicht darin, was ein einzelner Mensch, eine Gesellschaft oder eine Partei tun kann. Unsere Hoffnung liegt auch nicht in dieser Gemeinde. Du könntest hier alles niederreißen und sie würde bestehen. Unsere Hoffnung liegt ausschließlich darin, im Kreuz und im leeren Grab. In dem, was Gott getan hat, was er die ganze Zeit tut und was er final tun wird. Darin liegt unsere Hoffnung. In allem. Und weil unser Gott das tut, wollen wir jetzt vor ihn treten und ihn anbeten. Die Band kann gerne hochkommen. Petrus beginnt unseren Text mit folgenden Worten. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns eine lebendige Hoffnung geschenkt. Petrus betet an, weil Gott ihm Hoffnung gibt. Und genau das wollen wir jetzt gemeinsam auch tun. Wir wollen unseren Gott preisen. Steht gerne auf, lass uns gemeinsam singen. Jesus, unsere Hoffnung lebt. Amen.